Sprüche, Kapitel 10, Vers 1. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Welches ist das wichtigste Gebet für unsere Kinder? Nun, ich denke, dass sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Dass sie Gottesfurcht lernen. Denn Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit und Erkenntnis. Ohne Gott, ohne Jesus Christus, gehen sie verloren und haben auch vielleicht menschlich anerlernte Klugheit, aber keine Weisheit. Von daher ganz wichtig, ein weiser Sohn, der also diese göttliche Weisheit und Gottesfurcht verinnerlicht hat, bezieht natürlich genauso auf die Tochter. Das ist die Freude des Vaters. Ein törichter Sohn ist das Grämen seiner Mutter. Hier sind beide Elternteile genannt. Es bezieht sich natürlich hier auf beides. Es ist eine Freude, wenn die Kinder, und ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, wenn die Kinder wandeln mit dem Herrn und nicht auf den Wegen der Welt, wenn sie den Herrn lieben, ihm dienen und auch Menschen für ihn gewinnen, wenn sie missionarisch auch tätig sind. Törichte Kinder dagegen, und in den Sprüchen wird immer gestellt Weisheit und Torheit. Torheit ist ein altdeutsches Wort für Narrheit oder auch Dummheit, aber eigentlich ist gemeint, das Losgelöstsein von Gott, leben wollen ohne Gott. Das ist das, was die Bibel mit Torheit bezeichnet. Törichte Kinder, die also gottlos leben, die gehen eigene Wege, den breiten Weg der Verdammnis, wie wir im Neuen Testament lesen, in der Bergpredigt. Sie sind noch in den Fängen Satans. Wir möchten sie herausbeten, herauslieben aus dieser Verlorenheit. Und törichte Kinder, die in den Fängen Satans sind und in der Macht der Sünde, sie sind gebunden durch mancherlei Süchte, durch vielleicht auch Unzucht, Ruhmsucht, Eitelkeit. Es gibt ja unzählige Sünden. Und auch da können wir nur beten, dass sie frei werden. Das war schon ein ganz wichtiger Vers, dieser Vers 1. Ich wiederhole nochmal. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Jetzt lassen wir das ein bisschen setzen. Ich könnte jetzt noch viele sagen, ganze Berichte überhalten, aber ich möchte ja jetzt noch einige weitere Sprüche mit uns betrachten. Vers 2, ein ganz anderes Thema und ist auch bewusst so gemacht, damit, wenn man so ein Kapitel liest, viele Themen hat, viele Anregungen für den Tag. Vers 2. Unrecht gut gedeiht nicht gut, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Die Frage an dich und an mich: Hast du deinen Besitz ehrlich erworben oder vielleicht auf krummen Wegen durch Steuerhinterziehung, Übervorteilung von Arbeitskräften oder sogar massiven Diebstahl? Wenn ja, dann bringe es in Ordnung. Sonst liegt kein Segen auf dem Besitz. Wir haben hier gehört, Unrecht gut gedeiht nicht gut. Aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Gerechtigkeit als Gegensatz zu Unrecht heißt wörtlich im Deutschen, Dinge zu richten, richtig zu machen, gerade zu machen, in Ordnung zu bringen. Also Gerechtigkeit kann eben auch bedeuten, Dinge in die rechte Ordnung bringen. Der Maßstab für Gerechtigkeit bei uns Menschen auf der Erde, der Maßstab ist die absolute Gerechtigkeit Gottes. Der Herr Jesus selber, der der einzige vollkommene Gerechte ist. Er möchte uns reinigen von Schuld und uns seine Gerechtigkeit schenken. Selbstgerechtigkeit des Menschen ist gerade Ungerechtigkeit in den Augen Gottes. Wer sich selber als gerecht sieht, der empfängt nicht die geschenkte Gnade und Gerechtigkeit des Herrn. Selbstgerechtigkeit ist also das Gegenteil von göttlicher Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird durch das Blut Jesu. Wenn wir reingewaschen werden durch sein Blut, wir können uns nicht selber reinigen, aber Jesus möchte uns reinigen und erneuern von Tag zu Tag. Und wenn du diese Reinigung erfahren hast durch das Blut Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha für dich und mich vergossen, wenn du das erfahren hast, dann bringe dein Leben in Ordnung. Lebe aus der Kraft des Herrn in seiner Gerechtigkeit und Reinheit. Das war Vers 2. Ein bisschen setzen lassen. Kommt wieder ein ganz neuer Gedanke hier im Wort Gottes. Vers 3. Der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Eine neutestamentliche Parallele dazu steht etwa in der Bergpredigt, wo der Herr Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen, nämlich Nahrung, Kleidung, Obdach, die Grundbedürfnisse des Menschen. Es geht um die Priorität, zuerst nach Gottes Reich trachten. Und dann dürfen wir auch um das Irdische bitten. Deshalb heißt es hier, der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, der in der Gerechtigkeit Gottes lebt. Wir haben es gerade beim Vers vorher gehört. Warum lässt der Herr den Gerechten nicht Hunger leiden? Nun, die ganze Erde gehört dem Herrn. Die Erde ist mein, spricht der Herr. Von daher verstehe ich auch nicht, dass Menschen um ein paar Quadratkilometer hin und her Kriege führen. Es gehört ohnehin alles dem Herrn. Er teilt alles zu. Er lässt seine Kinder nicht im Stich. Es gibt zwar Mangelzeiten, Notzeiten, auch Kriegszeiten, wo auch Christen hineingeraten können. Aber wir dürfen wissen, er lässt uns nicht im Stich. Der Gerechte, der von Christus Gerechtfertigte, begnügt sich mit dem, was er wirklich braucht. Der Gottlose dagegen ist nie zufrieden und will immer mehr. Habgier ist ein Hauptkennzeichen der Sünde und des Gottlosen. Sogar die Wurzel allen Übels lesen wir in den Briefen im Neuen Testament. Liebe Seele, sei dankbar und zufrieden und gib von dem, was du hast, an den ab, der bedürftig ist. Dadurch dienst du Gott und dem Nächsten. Soweit Vers 3. Der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Vers 4. Eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Um dich, die Deinen und die Bedürftigen zu versorgen, musst du arbeiten. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Lesen wir ebenfalls im Buch der Sprüche in Kapitel 6. Wir sollen bienenfleißig sein. Wenn ihr schon mal solche Völker beobachtet habt, seht ihr, wie die arbeiten, um ihrem Staat zu dienen, um ihrem Nächsten im Tierreich hier zu dienen. Wir können vieles lernen aus dem Tierreich. Zum Beispiel auch, wir haben jetzt beobachtet im Garten Vogeleltern, die unentwegt hin und her geflogen sind, um ihre Jungen mit Raupen und ähnlichem Futter zu versorgen. Leckerbissen für die Vögel, für uns weniger. Vielleicht kommt es auch mit Insekten und so, aber lassen wir es weg. Also die Vogeleltern bringen das Futter ihren Jungen. Für uns heißt das, wer treu seiner Arbeit nachgeht, der und nur der ist auch ein lebendiger Brief Jesu Christi. Nicht wer arbeiten könnte, aber nicht arbeiten will. Es gibt auch Menschen, die können nicht arbeiten, weil sie arbeitsunfähig sind, krank sind. Das ist was anderes. Aber wer arbeiten könnte und arbeiten will und nicht arbeiten will und könnte, ja, so muss ich sagen, das ist kein guter Brief Christi. Also wer, ich rede jetzt nicht von unverschuldet Arbeitslosen, sondern von solchen, die das nicht wollen. Wer also treu seiner Arbeit nachgeht, ist ein lebendiger Brief Christi und erwirbt Besitz. Und diesen Besitz darf er auch genießen. Aber er sollte nicht vergessen, wenn er Besitz erworben hat durch seine Hände und seines Denkens, Fleiß, nicht vergessen, mit den Bedürftigen zu teilen. Gutes zu tun und miteinander zu teilen, Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen dem Herrn, lesen wir im Neuen Testament. Und der Mensch, er darf seinen Besitz genießen, den er durch ehrliche Arbeit erworben hat. Aber er soll sein Herz nicht an den irdischen Reichtum hängen, denn alles gehört dem Herrn. Das war der Vers 4, ich wiederhole den nochmal immer am Schluss. Eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Vers 5. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Kennst du das Gesetz von Saat und Ernte? Es besagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Der eine sät Gutes zur Ehre des Herrn, der andere sät Böses zu seiner eigenen Schande und zum Schaden für andere. Liebe Seele, bringe du gute Saat. Halte dich an Gottes Wort, sähe das aus, verteile es an Suchende in Form von froher Botschaft, Traktaten, Liebeserweisen an Außenstehende. Und wenn du das tust, dann wirst du auch einmal eine gute Ernte haben. Viele Menschen im Himmel, die durch deine Mithilfe gerettet worden sind. Saat und Ernte, auch evangelistische Saat, diakonische Saat, Taten und Worte der Liebe. Das ist unser Auftrag als Christen. Wenn Erntezeit ist, wenn es heißt, jetzt ist die Zeit da, dann gilt es nicht zu schlafen und die Hände in den Schoß zu legen, sondern hellwach und fleißig zu sein. Was wäre das für ein Landwirt, der die Ernte vergehen lässt, ohne sie einzubringen? Wir haben auch einen Garten und da freuen wir uns schon, wenn die Früchte reif werden. Die würden wir doch nicht verfaulen lassen und sagen, lieber bleibe ich im Bett und dann habe ich halt Hunger im Winter. Paradox, ja, wir sehen, das wäre völlig falsch. Nein, wenn die Erntezeit da ist, gilt es, hellwach zu sein, fleißig zu arbeiten, damit man den Lohn nicht verpasst. Und es bezieht sich auch geistlich auf die Ernte. Wenn der Herr kommt und seine Gemeinde einsammelt, dann gilt es, hellwach zu sein, die Lampen mit genügend Öl bereit zu halten und dem Herrn zu begegnen und bei ihm zu sein in Ewigkeit. Vers 6. Segen ruht auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Der Gerechte ist, wir haben schon vorhin gehört, der von Gott Gerechtfertigte, nicht der Selbstgerechte. Das immer im Hinterkopf behalten. Der Gerechtfertigte, der gereinigt ist durch Jesu Blut. Auf ihm ruht der Segen des Herrn. Voraussetzung für diese von Gott geschenkte Gerechtigkeit ist die geistliche Bekehrung und Neugeburt. Gemäß Johannes Evangelium Kapitel 3. Auf ihm ruht der Segen des Herrn. Der Gottlose hingegen steht unter Gottes Fluch. Satan regiert das Herz des Gottlosen. Im Herzen des Gottlosen oder Frevlers oder Törichten, das sind verschiedene Bezeichnungen für den Menschen, der ohne Gott leben will, in seinem Herzen schlummern sämtliche Sünden, darunter auch Hass und Gewalt. Will der Gottlose verändert werden, dann muss er zu Gott umkehren und Jesus Christus in sein Herz aufnehmen. Dann wird auch auf seinem Haupt Segen sein. Und so haben wir gehört, ich wiederhole es nochmal, Segen ruht auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Damit das endet, muss er umkehren von seinem bösen Wege. Vers 7. Das Andenken des Gerechten bleibt im Segen, aber der Name der Gottlosen wird verwesen. Nun, es gibt Gottlose, deren Namen stehen in den Lexika der Welt und auf den Straßenschildern unserer Städte. Berühmtheiten, Dichter, Musiker, Politiker, die aber gottlos waren. Die Namen sind durchaus bekannt, viele. Aber, wir sehen es, wenn Regierungswechsel kommen, schon die nächste Generation, die anders denkt, löscht diese Namen aus. Zum Beispiel von Straßenschildern oder aus den Lexika oder aus Wikipedia. Kann sehr schnell gehen. Unerwünscht, ideologisch, nicht in die Zeit passend, wird der Name gelöscht. Wir haben das gesehen, wo Diktaturen untergingen und andere kamen und man hat dann die Namen beseitigt. So vergänglich ist das alles. Alle Namen auf dieser Erde sind vergänglich. Sie sind Schall und Rauch. Auch unsere Namen, wenn wir jetzt nur irdisch sie sehen würden. So wie der Leib verwest, wird auch der Name des Menschen verwehen. Was ist mit den Namen der Gerechten? Anders. Was ist da anders? Wisst ihr es? Sie stehen im Buch des Lebens, im Buch des Lammes, in Ewigkeit. Dort wird der Name der wirklich wiedergeborenen Gläubigen ewig stehen, und zwar nur derjenigen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland aufgenommen haben und die seine Kinder sind. Wir brauchen keine berühmten Namen von uns irgendwo auf Schildern oder irgendwo sehen wollen müssen, sondern das Wichtigste ist, dass dein und mein Name im Buch des Lebens des Herrn Jesus steht. Und die Frage stellt sich an uns alle, steht dein Name schon im Buch des Lebens? Das ist das Allerwichtigste, dass du den Herrn in dein Herz aufgenommen hast, dem Herrn Jesus nachfolgst und ihn liebst. Das war Vers 7. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte für heute Abend. Ich hoffe, ihr könnt noch. Schön, ihr seid richtig fit. Deshalb machen wir unsere Namensvorstellung auch nachher. Nicht jetzt. Kommen auch unsere vergänglichen Namen nochmal zum Zug. Aber wie gesagt, im Buch des Lebens, das ist wichtig. Da jetzt kommt Vers 8. Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an, aber ein Narrenmund kommt zu Fall. Die Frage stellt sich wiederum an uns. Lässt du dir etwas sagen oder rebellierst du gegen Gott und seine guten Gebote? Satan führt hochfahrende Reden gegen Gott. Ebenso tut dies der Antichrist und ebenso tun es die Narren, die gottlosen Menschen. Sie lästern Gott. Sie wollen den Gotteslästerungsparagrafen jetzt vollends abschaffen. Sie meinen, sie seien selber Gott. Sie lassen sich nichts sagen vom Herrn und nehmen seine Gebote nicht ernst, sondern versuchen sie aus den Gesetzen noch vollends zu streichen, wo noch gesetzlich geprägt, von Gottes Geboten geprägte Gesetze waren, versucht man die auch noch jetzt zu eliminieren in der Endzeit. Sie wollen sich nichts sagen lassen. Sich nicht korrigieren lassen. Ein echter Christ aber lässt sich etwas sagen, und zwar von Gott und seinem Wort. Er lebt nach dem Wort Gottes. Er liest täglich Gottes Wort, damit er im Glauben gestärkt wird und geistlich wachsen kann. Tust du das, nur dann wirst du auch geistliche Nahrung und Stärkung haben. Lasst euch etwas sagen von Gott durch sein Wort. Wiederhole nochmal den Vers, wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an, aber ein Narrenmund kommt zu Fall. Der nächste Vers, 9. Wer ehrlich ist, tritt sicher auf, wandelt sicher. Wer aber krumme Wege geht, der wird ertappt werden. Manche übersetzen auch, der fängt zu schwitzen an, weil er Angst hat, dass er entdeckt wird, ertappt wird. Nun, wenn du dem Herrn ehrlich nachfolgst, dann lebst du in seiner Geborgenheit. Ehrlich währt am längsten, weiß sogar der Volksmund. Wenn du Vergebung deiner Schuld hast, dann klagt dich dein Gewissen nicht mehr an. Es ist alles vergeben. Hast du aber ein gutes Gewissen, kein gutes Gewissen, dann kommt die Angst, erwischt zu werden. Dann kommt man ins Schwitzen und denkt, ah, irgendwann kommt es doch raus. Und deshalb bring doch deine Schuld zum Herrn. Und bitte auch Menschen um Vergebung, wenn du sie verletzt hast, betrogen, belogen hast. Bring die Dinge in Ordnung, solange es noch Zeit ist. Dann brauchst du keine Angst haben, erwischt zu werden. Folge dem Herrn und bitte ihn um Kraft, der Sünde zu widerstehen, damit es schon gar nicht vorkommt. Ich weiß, wir sind auf Erden nicht vollkommen. Wir werden immer wieder auch versagen, auch als Christen versagen. Aber wir dürfen den Herrn um Reinigung unseres Herzens bitten, durch sein Blut. Bekenne dem Herrn deine Sünden und lebe aus seiner Gnade. Ich weiß, das sind alles kurze Gedanken, aber wir haben ja viele Sprüche noch vor uns. Das war zu Vers 9. Wer ehrlich ist, tritt sicher auf, wer aber krumme Wege geht, wird ertappt werden. Dann Vers 10. Wer mit den Augen zwinkert, verursacht Leid, und ein Narrenmund kommt zu Fall. Augenzwinkern ist ein Zeichen von Hinterhältigkeit und Böswilligkeit. Man kann auch sagen Boshaftigkeit. Das Gegenteil ist, sei ehrlich zu deinem Nächsten, nicht hinten herum. Sage ihm offen und in Liebe die Wahrheit. Man kann die Wahrheit auch verletzend sagen, das sollen wir nicht tun, aber wir sollen die Wahrheit sagen. Aber so, dass der Nächste es auch ertragen kann. Deshalb die Wahrheit in Liebe sagen. Auch hier gilt wieder, ehrlich währt am längsten. Lügen haben kurze Beine, das weiß auch der Volksmund. Denn der Lügner kommt zu Fall. Die Lügen kommen ohnehin heraus, früher oder später. Und für uns gilt, wenn wir echte Christen sein wollen, rede keinen Unsinn, sondern sprich so, dass man sich auf dein Wort verlassen kann. Dass man wissen kann, was dieser Mensch sagt, ist zuverlässig. Der führt mich nicht hinters Licht, sodass er hinten die Finger kreuzt oder mit den Augen zwinkert oder irgendwie zweideutige Dinge sagt und die dann doch gelogen sind. Nein, man kann sich auf diesen Menschen verlassen. Sei aufrichtig und gerade, wenn du zu Menschen etwas sagst. Das war der Vers über das Augenzwinkern. Dann Vers 11. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Auch hier stellt sich wieder die Frage, sind deine Worte wohltuend? Erfreuen deine Worte den anderen Menschen? Sind es Worte des Trostes, der Erbauung, aber auch der liebevollen Ermahnung? Erfährt dein Nächster von dir den Weg zum Leben in Jesus Christus? Oder stehst du noch auf der Seite des Teufels und der Welt mit ihren unreinen, lügnerischen und gewalttätigen Reden? Wie unangenehm ist es doch, wenn wir Menschen hören, die solche unflätigen Begriffe von sich geben. Ich kann sowas gar nicht ertragen. Unseren Kindern haben wir das verboten. Und wenn ich es irgendwo in der Welt höre, macht mich das immer sehr traurig, diese unreine Sprache, Fäkal- oder Gossensprache. Nein, die Worte sollen erbauend, wohltuend, tröstlich sein, sauber. Auch da kann der Mensch umkehren, wo er das bisher nicht praktiziert hat. Sein Herz und auch seine Sprache reinigen lassen. Es fängt aber im Inneren an, denn wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Wenn der Mensch in unsauberen Dingen lebt, wird auch die Sprache unrein sein. Aber wenn er sich reinigen lässt durch den Herrn, sein Wort liest in einer guten, unverfälschten Übersetzung und dem Herrn von Herzen nachfolgt, dann wird auch sein Reden sich ändern. Soweit einige Gedanken zu Vers 11. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Vers 12, wir werden noch bis Vers 16 machen. Vers 12. Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Jesus sagt, wir sollen Friedensstifter sein. Allein der Herr Jesus Christus kann allen Hass aus dem Herzen nehmen und seine Liebe hineinsenken. Wer hasst, löst Streit aus. Er verschärft Streit und dieser Streit kann sich eskalieren bis hin zum Krieg. Besonders tragisch, wenn das zwischen Politikern geschieht, von verschiedenen Staaten. Dann kommt es sogar zum Krieg. Aber Streit fängt im Kleinen an. Und die Wurzel des Streites ist oftmals Hass, der unterschwellig da ist. Und dann kommt die Streitsucht, die verletzenden Worte, die Verleumdung, die Beschimpfung. Und das steigert sich immer mehr bis vielleicht auch zur körperlichen Verletzung des anderen und bis zum Krieg. Hass erregt Streit. Ich hoffe, dass wir da nicht mitmachen bei solchen Dingen. Nur Jesu Liebe kann den Teufelskreis des Hasses durchbrechen. Was heißt nun Übertretungen zudecken? Steht hier in dem Vers 12. Übertretungen zudecken heißt nicht, dass man sie einfach unter den Teppich kehrt. Wenn man ungute Dinge, Sünden, Verfehlungen einfach unter den Teppich kehrt, dann fängt es an zu stinken. Und es wird nicht bereinigt. Im Gegenteil, es setzt sich so richtig fest. Übertretungen zudecken heißt Vergebung schenken. Durch Vergebung werden die Übertretungen beseitigt. Der Herr vergibt uns unsere Schuld und wir sollen und dürfen und können durch die Kraft Jesu unserem Nächsten vergeben. Ein vergebungsbereites Herz. Das ist das, was der Herr uns immer wieder sagt. Und er sagt sogar, wenn ihr dem anderen seine Verfehlungen nicht vergebt, wird euch der Vater im Himmel eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das heißt, dann bleibt die Schuld auf euch. Vergebt einander. Der Herr Jesus kann und möchte uns die Kraft dazu schenken. Weil der Vers so wichtig ist, lese ich es nochmal, Vers 12. Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Die Liebe des Herrn, die in der Tat konkret wird, in der Tat der Vergebung. Vers 13. Auf den Lippen des Verständigen wird Weisheit gefunden. Aber auf den Rücken des Uneinsichtigen gehört eine Rute. Wer ist der Verständige? Er ist der Mensch, der den Willen des Herrn versteht, der Gottes Wort liest und aus Gottes Weisheit lebt. Dazu dient auch diese Bibelwoche, dass wir die Weisheit des Herrn besser verstehen. Der Verständige betet um die richtige Erkenntnis. Das ist immer das erste, das Gebet. Er forscht in der Heiligen Schrift und er kann dann, wenn er selber in der Weisheit gewachsen ist, anderen Menschen gute, von Gott inspirierte Ratschläge geben. Ich mache das auch so, wenn ich Seelsorgegespräche habe, bete ich immer zuerst um Weisheit. Aus meiner Kraft kann ich nichts raten, aber der Herr kann es schenken. Das ist das A und O, auch in der Seelsorge. Wer dagegen Gottes Wort ablehnt und nicht Gottes Weisheit in Anspruch nimmt, auf den wartet die Strafe Gottes. So steht hier in Sprüche 10, Vers 13. Deshalb, liebe Seele, wenn du es noch nicht bist, dann werde zu einem verständigen Menschen, lies Gottes Wort und wachse in seiner Weisheit. Das war Vers 13. Vers 14, noch drei Verse für heute. Die Weisen halten mit ihrem Wissen zurück, aber der Narrenmund führt schnell zum Verderben. Der weise Mensch der in Gottes Weisheit wandelt, kann sich zurückhalten. Er drängt sich nicht vor. Er schreit seine Weisheit nicht hinaus. Er betet und denkt nach, bevor er redet. Wir können da alle lernen. Ja. Der Narr dagegen fährt unüberlegt heraus. Das heißt im Wort Gottes auch an anderer Stelle, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Je mehr wir reden, umso größer ist die Gefahr, dass wir auch sündige Dinge sagen. Ich weiß das leider auch aus eigener Erfahrung. Wir wollen da beten, dass der Herr uns hilft und uns fragen, bist du geschwätzig oder besonnen? Legst du dir, bildlich gesprochen, das hat der Pfarrer Flattig mal empfohlen, einen Kieselstein unter die Zunge, bevor du losplapperst? Ja. Man kann auch sagen, vor Gebrauch des Mundwerks erst Verstand einschalten, aber vor allem auch beten. Das war Vers 14. Die Weisen halten mit ihrem Wissen zurück, aber der Narrenmund führt schnell zum Verderben. Vers 15. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt. Die Armut der Bedürftigen aber ist für sie ein Unglück. Reichtum wird in der Bibel nicht nur negativ gesehen. Wir wissen, er kann zum Fallstrick werden, wenn der Mensch sein Herz daran hängt und nicht bereit ist, mit anderen zu teilen. Dann ist es absolut Sünde. Aber wenn er ehrlich erworben ist, da gibt es eben auch diese positiven Aussagen, dann kann Reichtum äußere Sicherheit schenken. Man hat keine Sorgen um das Geld, um den Erhalt des Besitzes, man kann die Familie versorgen. Man kann sich im Notfall auch gute Anwälte leisten, was hoffentlich nie der Fall sein muss. Und man hat auch Freunde, manchmal aber leider auch berechnende Freunde, die nur so lange Freunde sind, wie man Geld hat. Aber Reichtum beinhaltet auch Sorgen, dass die Diebe kommen und stehlen, dass die Motten die guten Kleider zerfressen, dass der Rost die Edelmetalle angreift, dass Feuer kommt und die Geldscheine vernichtet und so weiter und so fort. Armut kann aber auch zum Sorgengeist führen. Ist ja klar. Was essen wir? Was trinken wir? Wie versorgen wir uns? Wie kleiden wir uns? Können wir die Wohnung noch bezahlen? Deshalb gibt es in den Sprüchen ein Gebet. Ich gebe es jetzt frei wieder. Da heißt es auch im Buch der Sprüche an anderer Stelle. Ein Gebet zu Gott, Herr, lass uns nicht so reich sein, dass wir dich vergessen, aber auch nicht so arm, dass wir zum Stehlen verführt würden. Beides kann gefährlich sein. Reichtum, Üppigkeit kann dazu führen, dass man denkt, wir schaffen es ohne Gott, wir leben aus eigener Kraft. Wir können uns ja mit Geld alles leisten. Aber wenn man zu arm ist, dann kommt man in die Gefahr zu stehlen aus der Not heraus. Was auch Sünde ist, auch wenn der Mensch arm ist. Aber natürlich kann man das noch ein bisschen eher verstehen, dass ein Armer ein Brot stiehlt, als wenn ein Reicher immer noch mehr Reichtum auf Kosten der Armen anhäuft. Aber beides ist Sünde. Und deshalb soll der Herr uns so schenken und versorgen, das ist das Gebet, dass wir genügend haben. Nicht zu reich werden, aber auch nicht zu arm. Dass wir Genüge haben an dem, was der Herr euch schenkt. Ja, und dann noch Vers 16 für heute Abend. Der Gerechte gebraucht seinen Erwerb zum Leben. Der Gottlose gebraucht sein Einkommen zur Sünde. Ehrliches Einkommen ermöglicht ein irdisch sicheres Leben, aber die Basis davon ist ehrlicher Fleiß, dass ich es auf ehrliche Weise erworben habe. Und das ist nicht falsch oder verboten, ein ehrliches Einkommen zu erwerben. Und auch einen gewissen Besitz zu haben. Durch eigener Hände Werk kann man dann ein ruhiges Leben führen. Der Gottlose aber gebraucht seinen Besitz zum Sündigen. Da kommt auch falsche Gedanken. Er betrügt, er macht Wucherpreise, er stiehlt, er verfällt womöglich in Spielsucht, Unzucht, Habsucht sowieso und so weiter. Und das ist alles Sünde. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Dagegen gilt, gehe verantwortlich mit den Gütern um, die Gott dir anvertraut hat. Denn es ist alles geliehen. Wir können nichts ins Grab mitnehmen. Deshalb sei dankbar mit dem, was der Herr dir schenkt, dass er dir die Kraft schenkt, zu arbeiten. Nicht jedem ist das gegönnt. Und dann, wenn du etwas verdient hast, dann gehe verantwortlich mit den Gütern um und vergiss nicht die Bedürftigen, die nicht arbeiten können, die arm sind und betteln müssen. Soweit einige Gedanken in aller Schwachheit heute Abend zum Buch der Sprüche. Man könnte sicher noch vieles ergänzen. Ihr dürft nachher gleich noch Fragen stellen. Ich möchte jetzt mit uns beten. Soweit es geht, wollen wir uns dazu in Ehrfurcht vor Gott erheben. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir für diese tiefgehenden Worte, die wir hören durften aus deinem Buch der Sprüche. Und wir sehen, wenn wir das hören, dass wir doch alle schwach sind und das nicht vollkommen ausleben können. Aber lass uns doch daran lernen, welchen Maßstab dann unser Leben setzt, dass wir reifen, dass wir durch deine Kraft doch auch manches wirklich so tun können, wie dein Wort es uns sagt. Herr, schenke uns deine Kraft, dass wir es umsetzen können und nicht zurückbleiben müssen. Schenk vor allem, dass wir auf deinem schmalen Weg wandeln und einmal bei dir sind, Herr Jesus Christus, in deinem herrlichen Himmelreich. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Amen.